Geht immer um Blame-Shifting. Das heißt, die einen wollen gerne, dass die Regierung irgendwas falsch gemacht hat. Regierungsfraktionen versuchen, die Verantwortung in andere Bereiche zu schieben.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Corona-Untersuchungsausschuss. Abrechnung oder Erkenntnisgewinn? Liebe Lauscher, an manche Dinge erinnert man sich richtig gerne, an manche eher nicht so. Ich denke, Pandemien gehören sicher unstreitig zu den Themen, an die man sich nicht gerne zurückerinnert. Und doch muss das manchmal eben sein. Also lasst uns tief durchatmen und das Pflaster einfach abreißen. Sprechen wir über die Corona-Untersuchungsausschüsse. Das Thema ist nämlich gerade brandaktuell und rechtlich hochspannend, also genau richtig für diesen Podcast. Und natürlich habe ich einen Experten eingeladen, der uns ein wenig schlauer machen kann. Dr. Max Schwertfeger aus der Hamburger Kanzlei Even kennt sich nämlich bestens aus, denn er ist regelmäßig beispielsweise Zeugenbeistand in entsprechenden Anhörungen. Lieber Max, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, vielen Dank, liebe Steffi, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, zu diesem Thema, was jetzt in der Tat, du hast es gerade gesagt, aktuell ist, mit dir heute sprechen zu können.
Absolut, das ganze Thema ist brandaktuell, hat am Freitag ja nochmal richtig an Fahrt gewonnen. Deswegen ist es optimal, Montag gleich mit so einem wichtigen Thema in die Woche zu starten. Max, du bist heute zum ersten Mal bei mir am Mikro, weshalb ich dich ganz kurz ein bisschen vorstellen will. Du befasst dich beruflich vor allem mit Wirtschafts- und Steuerstrafrecht und bist unter anderem eben spezialisiert auf Beratung zu den sehr strafprozessual geprägten parlamentarischen Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bundestages und der Landesparlamente. Und dort vertrittst und berätst du insbesondere Zeugen, Unternehmen, Behörden und Fraktionen. Du bist auch Herausgeber des Nomos-Kommentars zum parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetz, PUAG. Die Abkürzung kannte ich jetzt auch noch nicht. Und du kommentierst dort die Vorschriften zum Geheimnisschutz und zur Herausgabe von Unterlagen. Außerdem bist du Lehrbeauftragter an der Uni Hamburg. Und das muss ich am Rande jetzt auch erwähnen, du sammelst quasi Auszeichnungen, habe ich gesehen. Ich habe ein bisschen geforscht. Und du publizierst wie Hulle. Ich fasse das jetzt einfach mal so kurz und knackig zusammen. Denn die Liste mit dem, was du so machst, ist einfach zu lang für so eine kurze Episode. Und ich muss ehrlich gesagt an der Stelle gleich ein bisschen Bedauern äußern, Max, denn ich fand unser Vorgespräch so einen Knaller. Ich fand es so spannend, was du zu erzählen hast. Deswegen finde ich es fast ein bisschen schade, dass wir heute uns so auf ein sehr eng gestecktes Thema beschränken. Deswegen verhafte ich dich gleich. Wenn wir mit Corona durch sind, wir treffen uns einfach nochmal und machen eine reguläre Episode über dich und deine Arbeit. Die finde ich nämlich echt spannend. Einverstanden?
Passt ja zum Strafrecht. Was bleibt mir anderes übrig, als ja zu sagen? Total gerne. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, bei dir zu sein und mit dir über Corona oder Untersuchungsausschüsse allgemein zu sprechen. Heute wollten wir über die Corona-Untersuchungsausschüsse sprechen.
Ja, wie doll wir uns über das Thema freuen, werden wir gleich noch sehen. Es ist ja nicht jedermanns Lieblingsthema, muss man ehrlich sagen. Aber dann lass uns mal einsteigen. Letzte Woche waren die Medien unfassbar voll mit Meldungen zu den Corona-Untersuchungsausschüssen. Ganz egal, wo man hingeguckt hat, man kam einfach nicht drum herum. Was hat man so gelesen? Ach, die AfD wolle doppelt und dreifach untersuchen, so haben die Medien zum Teil getitelt. Sie haben daneben auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, kann denn eine Aufarbeitung durch BSW überhaupt glaubwürdig sein? In den sozialen Medien ging es richtig rund, in einigen, nennen wir es mal liebevoll, speziellen Bubbles, wurden die Rufe laut, ach, da muss endlich abgerechnet werden, an den Pranger zur Verantwortung ziehen, weiß der Herr was noch alles. Und ich finde, das ist doch ausreichend Anlass, mal sachlich und fachlich auf das Thema zu schauen. Und das machen wir jetzt zusammen, Max. Untersuchungsausschüsse gab und gibt es bislang, ich bin nicht sicher, ob ich da ganz auf aktuellem Stand bin. Ich glaube in Brandenburg, in Hessen, in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Und jetzt ganz heiß wurde das Thema natürlich letzte Woche wegen Sachsen. Da gab es ja am Freitag eine Sondersitzung. Ich glaube im Vorfeld hatte BSW angekündigt, dem Antrag der AfD zuzustimmen. Was gab es denn da Freitag Neues?
Genau, das ist tatsächlich auch so gekommen. Es gab einen Antrag von der AfD, so einen Corona-Untersuchungsausschuss, allgemeinen Untersuchungsausschuss, aber spezifisch mit dem Thema Corona einzusetzen. Und das ist immer ein Dringlichkeitsantrag, der muss sehr schnell behandelt werden im Parlament. Die Wahl in Sachsen liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Aber dieser Antrag musste jetzt sehr schnell behandelt werden. Deswegen gab es eine Sondersitzung am Freitag und da ist es tatsächlich so gekommen, dass AfD mit Stimmen von einigen BSW-Abgeordneten diesen Antrag entsprechend beschlossen hat.
War irgendwie nicht so richtig überraschend. Also man hat es ja kommen sehen. Was so die Voraussetzungen sind, das wirst du uns gleich noch ein bisschen erklären. Vielleicht zum Einstieg. Ich habe es eben schon gesagt, in den sozialen Medien ging es ja recht hoch her, ne? Abrechnung an den Pranger und so. Vielleicht fangen wir thematisch ganz von vorne an. Was für ein Gremium ist denn so ein Untersuchungsausschuss überhaupt und welche Funktion hat er? Vielleicht, um das gleich mal so ein bisschen in Kontext zu bringen.
Genau, das ist, glaube ich, naheliegenderweise die erste Frage. Man liest es recht häufig in den Medien. Corona ist ja nur ein Thema, was im Moment in den Medien ist. Es gibt viele andere Untersuchungsausschüsse in den verschiedenen Landesparlamenten, aber auch im Bund, die immer wieder in den Medien sind. Also ein großes Thema war vor einem Jahr der sogenannte Warburg-Untersuchungsausschuss, der beantragt wurde. Da ging es um Scholz, den Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg. Da soll es um Herrn Habeck gehen. Corona ist also nur eines von vielen Themen. Ganz allgemein gesprochen handelt es sich erstmal um Bundestags- oder um Landtagsausschuss. Ja, das heißt, es ist erstmal ein innerparlamentarisches Gremium, was allerdings spezielle Befugnisse hat. Da werden wir bestimmt auch gleich noch etwas näher drüber sprechen. Die Funktion, die du gerade, nach der du gefragt hast, das ist ein Selbstinformationsrecht des Parlaments. Also das Parlament soll sich eigentlich selbst informieren. Und es geht um die Kontrolle der Regierung durch das Parlament. Die Opposition soll insbesondere als Minderheit ein scharfes Schwert in der Hand haben, um die Arbeit der Regierung zu kontrollieren. Sie soll die Macht haben, sich die Informationen zu beschaffen und zu gucken, was macht die Regierung eigentlich bei einem bestimmten Thema. Es ist aber nicht so, das hast du gerade schon angesprochen, Stichwort soziale Medien, dass da Urteile gefällt werden. Ja, also es ist kein inquisitorisches Verfahren, wo am Ende jemand verurteilt wird oder an den Pranger gestellt wird, sondern es ist eigentlich eher relativ langweilig ein reines Selbstinformationsrecht und so ist das auch gestaltet.
Weil du gerade scharfes Schwert sagst, das ist immer das Erste, was man liest, wenn man sich so ein bisschen informiert, das schärfste Schwert der Opposition. Das ist immer so das geflügelte Wort zum Thema Untersuchungsausschuss. Okay, es ist ein Instrumentarium für die Opposition, aber es wird ja an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Und ich kann ja nicht alle Nase lang sagen, ja, da will ich aber jetzt einen Untersuchungsausschuss. Unter welchen Voraussetzungen wird denn so ein Ausschuss eingesetzt? Und gibt es bestimmte Themen oder kann der grundsätzlich zu jedem Thema? Du hast schon gesagt, viele Themen verfolgt man ja auch eben in den Medien. Du hast das gerade gesagt, mir fallen da noch so ein paar Stichworte ein. Aber welche Voraussetzungen und zu welchen Themen dem Grunde nach?
Also ganz grundsätzlich, um Untersuchungsausschuss einsetzen zu können, ist man thematisch nicht festgelegt. Ja, also es können vielfältige Themen sein. Erstmal braucht man nur ein öffentliches Interesse an dem Thema. Da merkst du schon, das ist wahnsinnig weit gefasst. Und in der Vergangenheit gab es Untersuchungsausschüsse zu ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Also wer sich noch dran erinnert, es gab mal die Schwarzgeld-Affäre der CDU unter Helmut Kohl. Das hat zu einem Untersuchungsausschuss, ich glaube sogar zu mehreren, geführt auf Bundes- und Landesebene. Bei großen Wirtschaftsskandalen gibt es immer wieder Untersuchungsausschüsse, zuletzt Wirecard, Dieselskandal, Cum-Ex. Bei Terroranschlägen, wenn wir uns an das Attentat auf dem Breitscheidplatz erinnern, da gab es in der letzten Legislaturperiode im Bundestag auch einen Untersuchungsausschuss zu. Und bei Umweltkatastrophen, also beispielsweise bei der Flutkatastrophe, gab es im Ahrtal, also Flutkatastrophe Ahrtal, gab es in Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen Untersuchungsausschüsse. Ja, daran sieht man schon, das ist sehr breit gefächert. Es muss nicht ein strafrechtlicher Vorwurf sein oder überhaupt ein rechtliches Thema, was man da hat. Um so mal ein Beispiel zu geben, was nicht ausreicht, was ich immer ganz gerne sage, also die Frage, ob sich ein Ministerpräsident die grauen Haare schwarz färbt oder nicht, das reicht nicht aus. Ja, das ist für sich genommen nicht im öffentlichen Interesse. Aus der Kontrollfunktion, die ich gerade schon beschrieben hatte, folgt, dass allerdings nur das Handeln von öffentlichen Stellen untersucht werden kann. Ja, Also ich kann jetzt nicht gucken, ist in der Privatwirtschaft irgendwas schiefgelaufen. Das heißt, wenn es einen Wirecard-Untersuchungsausschuss zum Beispiel gibt, dann geht es nicht darum zu gucken, was hat eigentlich das Wirecard-Management falsch gemacht. Das ist im Grunde den Ermittlungsbehörden, also Staatsanwaltschaft, Strafgericht, Zivilgericht vorbehalten, sondern ich brauche immer einen Konnex zum öffentlichen Handeln. Das heißt, da wurde geschaut, was hat eigentlich die Bundesregierung gewusst oder welche Maßnahmen haben die ergriffen, inwieweit waren die mit Wirecard verbunden etc. Ich nehme allerdings wahr, und da ist Wirecard, der Wirecard-Untersuchungsausschuss ein Beispiel, gibt aber auch andere, dass die Politik trotzdem versucht, das private Handeln mit reinzunehmen. Im Ergebnis ein politisches Instrument zum Untersuchungsausschuss geht immer um Blame-Shifting. Das heißt, die einen wollen gerne, dass die Regierung irgendwas falsch gemacht hat, beispielsweise beim Thema Wirecard, und die Regierungsfraktionen versuchen, die Verantwortung in andere Bereiche zu schieben. Nur das Wirecard-Management war oder andere Akteure, die da eine Rolle spielen. Das heißt, dass sozusagen, ja, viele Themen gehen, aber im Grunde geht es immer öffentliches Interesse um das Handeln von öffentlichen Stellen, was untersucht werden soll.
Ja, wäre sonst auch ein bisschen schwierig mit Gewaltenteilung. Ne? Also ist wenn so. Du ja. Als Unternehmen durchs Parlament kontrolliert werden könntest, wäre so ein bisschen schwierig. Welche Befugnisse hat denn so ein Untersuchungsausschuss? Was darf er, was darf er nicht? Weil du sagst ja, es sind Informationsbefugnisse zur Kontrolle letztlich. Aber welche Befugnisse konkret sind das denn?
Das ist tatsächlich die Besonderheit bei den Untersuchungsausschüssen im Vergleich zu allen anderen Ausschüssen auf Bundes- und Landesebene. Und das ist in allen 16 Landesverfassungen und im Grundgesetz gleich geregelt, dass Strafprozessrecht Anwendung findet auf die Beweisaufnahme. Und daher kommt auch dieser Terminus technicus, schärfstes Schwert, es gibt auch irgendwie politisches Kampfinstrument, also ist alles recht martialisch bei den Untersuchungsausschüssen. Schärfstes Mittel, sagt man. Manchmal ist auch von einem Kampfplatz des politischen Lebens die Rede. Also man merkt, da werden irgendwie so wie im Mittelalter, ziehen da die Ritter in ihren Rüstungen los und hauen mit den Schwertern aufeinander. Und das ist so im Grunde der Nimbus, der auch die Untersuchungsausschüsse umgibt. Die Anwendung der Regelungen des Strafprozessrechts macht es besonders. Es ist eben so, dass politisch relevante Sachverhalte durch Politiker aufgeklärt werden, allerdings mit Mitteln, die für Staatsanwälte und Strafrichter geschaffen wurden. Das führt dazu, dass Ministerien und Behörden verpflichtet sind, alle Akten zu dem Thema, um das es geht, vorzulegen. Auch sogar private Unternehmen müssen auf Anforderung alle Unterlagen, also auch interne E-Mails, WhatsApps im Vorstand etc., an den Ausschuss herausgeben, und wenn man sich weigert, kann das Unternehmen sogar durchsucht werden. Also das ist wirklich wie in einem Strafverfahren dann, rein prozessual. Es gibt Sachverständigenanhörungen, wie im Strafprozess können Dinge in Augenschein genommen werden. Es können Dokumente verlesen werden. Es gibt auch das Selbstleseverfahren. Davon wird in der Regel Gebrauch gemacht in Untersuchungsausschüssen. Und das ist eigentlich so der Kern, und da erinnern wir uns zum Beispiel daran, dass in Hamburg Olaf Scholz sogar mehrmals in den Untersuchungsausschuss musste, Zeugenvernehmung. Das ist eigentlich so das Herzstück der Beweisaufnahme, und die laufen ebenfalls so ab wie beim Strafgericht. Das heißt, als Zeuge, wenn ich geladen wurde, muss ich erscheinen. Ja, ich kann nicht sagen, ich komme lieber nicht, ich habe was Besseres vor. Auch selbst wenn ich sage, ich habe ein Zeugnis oder ein Auskunftsverweigerungsrecht, weil es ein familiäres Verhältnis gibt oder die Sorge steht, dass ich mich strafrechtlich belaste, legen die Ausschüsse in der Regel Wert darauf, dass ich trotzdem erscheine. Die Zeugen sind, wenn sie nicht eben Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungsrecht haben, zur Aussage verpflichtet, und sie müssen wahrheitsgemäß aussagen. Es besteht Wahrheitspflicht. Wenn ich nicht wahrheitsgemäß aussage, sondern Falschaussage und mir das nachweisbar ist, mache ich mich strafbar wegen der Falschaussage. Die Delikte, die finden über 162 Absatz 2 StGB Anwendung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Und das ist ein extrem hoher Druck, der da auf den Zeugen lastet. Ich nehme das regelmäßig wahr, dass Zeugen bei Untersuchungsausschüssen doch sehr nervös sind, also auch gestandene Politiker oder Wirtschaftslenker, weil es eine besondere Situation ist. Ich nehme auch wahr, dass es in Untersuchungsausschüssen recht häufig zu Falschaussagen kommt, also häufiger, meine ich, als in Strafverfahren, also jedenfalls erstmal zu Ermittlungsverfahren. Prominentes Beispiel, der ehemalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Ingolf Däubel, der wurde wegen uneidlicher Falschaussage von dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, ging damals um die Nürburgring-Affäre, sogar verurteilt. Und ich habe gestern nochmal geguckt, es gibt jedenfalls keine andere Presseberichterstattung. Und im April wurde noch berichtet, dass das Ermittlungsverfahren gegen Andreas Scheuer wegen Falschaussage vom Untersuchungsausschuss PKW-Maut angeblich immer noch läuft. Also da sieht man, Stichwort scharfes Schwert, da passiert auch echt viel, auch sogar strafrechtlich.
Wobei ja letztlich die strafrechtlichen Konsequenzen aus einem Fehlverhalten während der Untersuchung resultieren und letztlich gar nicht Konsequenz des Ausschusses, also der Ausschusstätigkeit sind. Also von daher ist ja eigentlich fast eher ja das Strafrecht, das zur Anwendung kommt, das scharfe Schwert, und gar nicht so sehr der Untersuchungsausschuss selbst. Was kann denn dann letztlich, abgesehen von einem Strafverfahren, wenn ich ja ein Aussagedelikt begehe, was kann denn das Ergebnis so einer Ausschusstätigkeit sein und wie lange dauert in aller Regel die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses? Weil da muss ich einfach wieder zurückkommen auf die sozialen Medien, werden ja immer Konsequenzen gefordert. Was sind denn konkret dann die Konsequenzen, wenn der Ausschuss mit seiner Arbeit durch ist?
Also die sind in der Tat recht überschaubar. Ich hatte es ja eingangs gesagt, es ist ein Selbstinformationsrecht des Parlaments. Und dabei bleibt es am Ende auch. Das heißt, am Ende von so einem Untersuchungsausschuss steht ein Schlussbericht in der Regel, wo dem Parlament Bericht erstattet wird. Ja, die sind in der Zwischenzeit sehr, sehr lang geworden, diese Berichte. Es gibt meistens ein Hauptbericht, nenne ich es mal, und ein Sondervotum. Und wir sind ja im politischen Rahmen unterwegs. Man kann sich vorstellen, dass die Mehrheit diesen Hauptbericht macht und die Minderheit ein Sondervotum, böse Zungen behaupten immer, das steht am Anfang schon fest, je nach politischer Couleur, wie es am Ende ausgehen soll. Das würde ich so nicht zwingend unterschreiben. Was man allerdings feststellen kann, ist, dass die wirklich spannenden Sachen schon im Rahmen der Beweisaufnahme stattfinden. Das ist anders als bei einem Strafverfahren, wo am Ende das Urteil steht und sich alle dann für die Urteilsverkündung aufheben und häufig noch Spannung ist. Gibt es jetzt ein Freispruch, wird verurteilt, was kommt eigentlich am Ende dabei raus, ist das beim Untersuchungsausschuss anders. Das heißt, die Sitzungen werden sehr, sehr intensiv verfolgt und Sanktionen sind es ja nicht, aber die Folgen, die so ein Untersuchungsausschuss haben kann, die treten schon meistens währenddessen auf. Meistens ist es so, dass bei der Beweisaufnahme, ich sag mal, Erstaunliches herauskommt und dann Konsequenzen folgen. Also beim Wirecard-Untersuchungsausschuss sind diverse Behördenvertreter aufgrund der Untersuchung zurückgetreten. Es gab da einfach bestimmte Erkenntnisse, beispielsweise, dass eine Behördenspitzenkraft Wirecard-Aktien gekauft hatte, als die Behörde selbst sich das schon näher angeschaut hatte. Das sind einfach so Dinger, die kommen dann während des Ausschusses heraus und dann ist es sozusagen erforderlich, bestimmte Konsequenzen zu ziehen aus politischer Sicht. Anderer prominenter Beispielsfall ist der Rücktritt von der ehemaligen Familienministerin Anne Spiegel, die durch die Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses zur Flutnacht im Ahrtal dann aufgrund des politischen Drucks zurückgetreten ist. Das ist im Grunde das, was zu Konsequenzen führt. So ein Schlussbericht ist dann meistens, wie gesagt, nicht mehr so spannend. Trotzdem, das mache ich wirklich ernst, das sind öffentliche Dokumente, das sind Bundestags- und Landtagsdrucksachen, die kann jeder lesen. Und ich würde auch jedem, der deinen Podcast hört, empfehlen, das mal zu machen. Die sind öffentlich einsehbar und das ist durchaus spannend zu lesen. Da sind wahnsinnig viele Informationen zusammengetragen. Das ist echt verdichtet. Es ist eigentlich ein bisschen schade, dass diese Berichte am Ende so eine eher untergeordnete Rolle spielen, denn da ist echt viel Information drin.
Ist natürlich etwas anstrengender, sich das selbst durchzulesen, als einfach 10-sekündige TikTok-Videos zu gucken. Das muss man einfach auch mal so sagen. Ich finde das aber eine schöne Informationsmöglichkeit, weil dann kannst du eben direkt, bevor du am Stammtisch drüber sprichst oder ein Video dazu drehst, mal ein bisschen fundiert nachlesen und dann hast du vielleicht auch was zu berichten. Ich finde das super spannend und es ist ja wirklich eine immense mediale Aufmerksamkeit auch immer vorhanden, wenn so ein Untersuchungsausschuss läuft. Ist es nicht sogar so, dass da regelrecht live draus berichtet wird zum Teil, wenn das eben eine große, große Sache ist?
Ja, da hast du völlig recht. Also bei Wirecard war es zum Beispiel so, dass die Wirtschaftswoche, ist es meine ich gewesen, Journalisten im Zuschauerraum hatte und in der Tat einen Live-Ticker geschaltet hat. Das ist auch anders als in Strafverfahren, aus denen darf ja nicht live berichtet werden. Das ist beim Untersuchungsausschuss anders. Ton- und Bildaufnahmen sind untersagt. Das heißt, ich darf jetzt nicht live streamen, obwohl das auch möglich wäre. Also ich kann als Untersuchungsausschuss sagen, das ist so spannend, das mache ich. Das findet ja beispielsweise in den USA regelmäßig statt. Da kann man sich das live angucken. Wäre bei uns auch zulässig, wird aber in der Regel nicht gemacht. Aber Twitter bzw. X heute ist Quelle, wo häufig live drüber berichtet wird. Die Medien sitzen hinten drin. Tatsächlich ist es so, dass die Medienberichterstattung ein ganz zentraler Punkt auch der Arbeit, der politischen Arbeit von so einem Untersuchungsausschuss ist. Ich habe es auch schon erlebt, dass um eine Zeugenvernehmung um, ich sag mal, 7:40 am Abend geendet ist und die Politiker dann aus dem Ausschusssaal rausgelaufen sind, um rechtzeitig vor Tagesschaubeginn noch ein Interview zu geben und die Zeugenaussage einzuwerten. Und es war ganz interessant. Die eine Seite hat die Zeugenaussage so dargestellt und die andere Seite so dargestellt. Und da sieht man eben auch, es geht nur zum Teil um Wahrheitsermittlung. Es geht ganz stark um politische Aufarbeitung von in der Vergangenheit liegenden Sachverhalten.
Ja, das liegt doch vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist jetzt mein Gedanke dazu, so ein bisschen in der Natur der Sache, dass du so ein Instrument natürlich politisch motiviert einfach auch nutzen kannst. Nicht musst, aber kannst.
So ja, da, also da. Ja, absolut. Da sprichst du auch etwas an, was sehr zentral ist. Es ist im Grunde ein politisches Mittel. Es ist ein politisches Kampfinstrument und es ist im Grunde auch dafür gedacht, Politik zu betreiben. Problematisch wird es, glaube ich, wenn das auf die Spitze getrieben wird und ich will jetzt nicht sagen, missbraucht wird. Dafür ist es eben dann irgendwie doch auch geschaffen worden, um politische Arbeit zu machen. Man muss aber, glaube ich, schon auch aufpassen, dass man, wenn ich jetzt an dem Beispiel, was ich gerade gegeben habe, die Dinge wirklich abweichend von dem darstellt, was beispielsweise ein Zeuge gesagt hat. Das überspannt den Bogen, meine ich dann. Es gibt natürlich immer bestimmte Interpretationssachen, aber wenn ich es wirklich falsch darstelle, ist es im Grunde an der Wahrheit vorbei und dann denke ich nicht mehr sinnvoll.
Ja, das heißt, das ist doch eigentlich der perfekte Punkt, um jetzt überzuleiten auf die Corona-Ausschüsse. Lass uns die mal ein bisschen näher anschauen. Mit welchen Aspekten wird man sich da so befassen? Was guckt man sich ganz genau an? Wird das eher eine Analyse zum Thema, wie war die Krisenplanung? Wie war die Kommunikationsstrategie? Geht es eher um die rechtlichen Rahmenbedingungen oder um die Frage, wurden frühzeitig genug Experten eingebunden? Was sind denn da so die Aspekte, die aufs Tapet kommen?
Kommt drauf an, ist ja eine schöne Juristenantwort. Erstmal ist sozusagen, wenn wir jetzt über den Untersuchungsausschuss, der am Freitag in Sachsen sozusagen behandelt wurde, sprechen, dann ist erstmal festzuhalten, es kann ausschließlich um Sachverhalte gehen, die im Land Sachsen spielen. Ja, das heißt, ich kann von Sachsen aus nicht schauen, was hat eigentlich die Bundesregierung gemacht und ich kann auch nicht gucken, was ist in Bayern oder in NRW passiert. Ich bin aufgrund der Zuständigkeit und auch aufgrund der Grenzen, die jeweiligen Landesverfassung oder das Grundgesetz geben, erstmal darin thematisch auch limitiert. Das heißt, wenn wir jetzt über den Untersuchungsausschuss in Sachsen sprechen, den du ja am Anfang als Beispiel, aktuelles Beispiel genommen hast, dann kann es nur um Fragen der Corona-Entscheidung in Sachsen gehen. Untersuchungsausschuss ist immer retrospektiv. Das heißt, es werden Geschehnisse in der Vergangenheit untersucht. Macht ja auch irgendwie Sinn, die Zukunft kann man noch nicht untersuchen. Jetzt ganz konkret, in diesem Fall ist es relativ weit gefasst. Also wenn ich jetzt sozusagen mal durch den Antrag durchscrolle, der dann auch beschlossen wurde, das sind ungefähr 96 Einzelfragen, die dort untersucht werden sollen, zu ganz verschiedenen Themen. Geht zum Beispiel um die Schutzausrüstung, wie die Landesregierung da Schutzmasken bestellt hat. Soll um Krankenhäuser gehen, wie sozusagen die Stationen ausgestattet waren, war genügend Personal vorhanden etc., Teststrategie, Testzentren, im Grunde alles, was uns in Corona irgendwie beschäftigt hat, medial und bestimmt auch irgendwie persönlich. Also es ist sehr breit gefächert, dieser Untersuchungsausschuss, das kann man jetzt schon erkennen.
Ach, ich bin ehrlich, ne? Vieles davon interessiert mich persönlich jetzt gar nicht mehr. Also wenn es nur darum geht, und das ist die sich anschließende Frage, wenn es nur darum geht, war diese oder jene Maßnahme richtig? So, sind wir alle gemeinsam durchgegangen, ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Und ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen froh, dass wir das alles halbwegs gut weggesteckt und verdaut haben. Denn ich habe die Bilder noch im Kopf, die wir zum Teil ja aus anderen Teilen der Welt irgendwie vor Augen hatten. Deswegen sage ich gleich dazu, Disclaimer, persönliche Meinung. So manches, was da aufgeklärt werden wird, interessiert mich persönlich, ehrlich gesagt, heute gar nicht mehr. Bin nicht so ein Fan davon, immer zurückzugucken, sondern ich gucke immer lieber nach vorne. Daher die Frage, ist das alles rückwärtsgewandt im Sinne von, war das alles richtig, war das notwendig oder geht's schon auch in die Richtung, die ich nämlich für wesentlich sinnvoller und konstruktiver halten würde, was kann ich künftig besser machen? Und, das wird jetzt eine lange Frage, wie geht man mit dem Problem um, dass du heute natürlich sehr viel schlauer bist als zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidungen getroffen wurden? Im Nachhinein wissen wir immer alles besser. Aber in dem Zeitpunkt, als die ein oder andere Maßnahme ja beschlossen wurde, da wussten wir das ja nicht. Es war ja eine Ausnahmesituation, noch nie da gewesen, vielleicht nicht wirklich vorbereitet. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht tauschen wollen, ne? Ich hätte das alles nicht entscheiden wollen. Und ich bin ja dem Grunde nach eher vom Typ Safety First. Also mach mal lieber was mehr und dann hilft, also viel hilft viel. So nach dem, das war jetzt viele Fragen. Also, wird abstrahiert, also wird das Wissen, das wir heute haben, ein bisschen ausgeblendet und die Situation damals beurteilt? Und ist es nur retrospektiv, also gucken wir nur zurück, was richtig, was falsch? Oder werden Erkenntnisse für die Zukunft? Letztlich der Titel dieser Episode, also Abrechnung, wobei ich das dann lieber als Rückschau betiteln würde, oder Erkenntnisgewinn für die Zukunft?
Also, ein Untersuchungsausschuss ist eigentlich ein Instrument, um in die Vergangenheit zu gucken und die Vergangenheit aufzuarbeiten. Ja, die Beispiele, die ich ja vorhin auch für so typische Themen aus der Vergangenheit genannt habe, zeigen das ja auch sehr deutlich. Im Grunde möchte man mit einem Untersuchungsausschuss in der Regel gucken, was haben öffentliche Akteure in der Vergangenheit falsch oder richtig gemacht? Waren die Entscheidungen, ich sag mal, politisch und auch rechtlich möglicherweise in dem Rahmen, in dem es untersucht werden darf, richtig oder falsch. Das ist es schon ein Mittel, um in die Vergangenheit zu gucken. Es gibt ja auch, wer es sozusagen in den Medien verfolgt, eine große Diskussion, ob ein Untersuchungsausschuss dafür, also für die Aufarbeitung der Corona-Krise eigentlich richtig ist. Beispielsweise ja. SPD, CDU, CSU, auch die Grünen, die FDP sagen mehrheitlich, nee, das ist eigentlich nicht das richtige Mittel. Da wäre es besser, eine sogenannte Enquete-Kommission zu haben. Die hat zwar nicht diese scharfen Aufklärungsmittel zur Hand, ist aber sozusagen übergreifender und verbindender, um zu gucken, was kann man eigentlich, welche, so Stichwort Lessons learned, was können wir eigentlich in Zukunft besser machen, wenn sowas wiederkommt. Das ist jetzt, wenn wir uns spezifisch den Sachsen-Antrag der AfD angucken, nicht so richtig angelegt. Das ist so ein bisschen am Ende kommt das drin da rein, dass da auch so Empfehlungen rausgearbeitet werden sollen. Ich würde aber sagen, das ist schon eher so von der Konzeption her so gedacht. Wir schauen mal und versuchen eine Abrechnung mit der Vergangenheit zu machen. Ob das politisch sinnvoll ist oder nicht, mag jeder für sich entscheiden. Es gab ja noch einen zweiten Antrag vom BSW, der hat es sozusagen nicht geschafft, wobei sich auch die Frage stellen würde, kann man eigentlich zwei Untersuchungsausschüsse zum gleichen Thema machen oder fehlt es da am öffentlichen Interesse? Der jedenfalls war etwas konstruktiver, sage ich mal, gestaltet, nämlich stärker zu schauen, was könnte man eigentlich in Zukunft besser machen. Also insofern, das ist eine große Diskussion. Wir wissen ja, auf Bundesebene gibt es keinen Corona-Untersuchungsausschuss. Da sind die Machtverhältnisse so, dass die AfD das anders als in Sachsen nicht durchdrücken kann. Und dort gibt es nach wie vor, so nehme ich es jedenfalls medial wahr, Diskussionen, ob man nicht eine Enquete-Kommission macht und eine Aufarbeitung, die zukunftsgerichtet ist.
Ja, das hatte ich nämlich auch wahrgenommen. Und ich denke, wenn du schon dir alles nochmal anguckst, dann wäre es ja irgendwie ziemlich nice, dass wir, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen dazu, kriegen wir die nächste Pandemie noch mit? Ja, nein, vielleicht. Irgendwann wird es wieder eine geben, dass wir da vielleicht einfach optimierter aufgestellt sind. Das wäre ja vielleicht ganz, ganz nett.
Ich glaube, eine Frage habe ich, Entschuldige, Steffi, ich glaube, eine Frage, die du gestellt hattest, habe ich noch vergessen. Und das würde ich nicht gerne unter den Tisch fallen lassen.
Stimmt, ex post, ex ante.
Die Frage der Rückschau. Und das ist etwas, was wir im Strafprozess als Strafverteidiger ganz häufig kennen, dass man natürlich mit dem Wissen von heute viele, viele Entscheidungen anders, insbesondere besser und richtig treffen kann. Ja, das heißt, wenn man heute die Maßnahmen, die in der Corona-Pandemie getroffen wurde, beurteilt mit dem Wissen von heute, dann würde man bestimmt bei vielen Dingen sagen, naja, das kann man irgendwie auch besser machen. Das hätte es nicht gebraucht und diese komischen Stoffmasken, die haben ja gar nichts gebracht, auf die hätte man auch verzichten können, zum Beispiel, ja. Und das ist ein riesiges Problem. Es gibt auch viel Forschung zu dem Thema Rückschaufehler, dass man ein Urteil im Grunde oder wie der Ausschuss das auch macht, eine Beurteilung nicht mit dem Wissen von heute treffen sollte, sondern gucken muss, was war damals in der jeweiligen Situation der Kenntnis- und Wissensstand und war sozusagen die Entscheidungsgrundlage optimal und hat man aufgrund dieser Erkenntnisse eine vertretbare Entscheidung getroffen. Ja, denn hinterher kann man immer sagen, ich weiß es aber besser. Und ich denke, das sollte man auch bei den Corona-Untersuchungsausschüssen mit berücksichtigen, wie im Grunde bei allen rückwärtsgerichteten Untersuchungen. Das wäre aus meiner Sicht wichtig, um auch sach- und fachgerecht zu arbeiten.
Das finde ich übrigens ganz großartig. Ja, das sind die Profis am Mikro. Ich stelle eine ewig lange Frage und merke dann selber nicht, dass du noch nicht alles beantwortet hast. Aber der Gast denkt mit. Das finde ich ganz großartig. So, was erwartest du dir denn jetzt nicht nur Sachsen, sondern vielleicht generell? Was erwartest du dir persönlich von den Corona-Untersuchungsausschüssen? Was drin sein kann, aber nicht zwingend muss, das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen besprochen. Aber was erwartest du dir letztlich?
Ist natürlich eine schwierige Frage, weil es nur bedingt rechtlich ist, ja. Und ich jetzt nicht als Politiker gefragt bin. Also erstmal, deswegen würde ich sozusagen versuchen, so ein bisschen eher rechtlich, in rechtlichen Dimensionen zu antworten. Also es wird auf jeden Fall viele und spannende Zeugenvernehmungen geben. Wenn man in den Sachsen-Antrag reinschaut, wie gesagt, sie dürfen ja nur in Sachsen untersuchen, ist es trotzdem so, dass dort mittelbare Verbindungen zum Bund auch angestellt werden. Ja, also im Einleitungsteil heißt es beispielsweise, die Entscheidungen der sächsischen Staatsregierung im Zusammenwirken, so heißt es, glaube ich, mit der Bundesregierung, dem Robert-Koch-Institut etc. Ja, und da bin ich gespannt, ob man sich dann in Sachsen entscheidet, auch Akteure von der Bundesebene, vom RKI etc. als Zeugen zu hören. Das ist, glaube ich, eigentlich eine Sache, die auf Bundesebene stattfinden müsste. Das kommt so ein bisschen drauf an, worauf man abzielt dann. Ja, und ich hatte es ja, wenn ich das noch ausführen darf, Steffi, am Anfang gesagt, ich nehme wahr, dass die Ausschüsse häufig so konzipiert werden, dass man versucht, Dinge mit untersuchen zu können, die eigentlich nicht im eigenen Zuständigkeitsbereich liegen. Ja, also im Bereich der Privaten nehmen wir das sehr stark wahr. Und ich habe auch den Eindruck, dass man mit solchen Formulierungen dann versucht, so einen Türöffner zu haben, um auch Bundessachverhalte untersuchen zu können. Dafür ist es eigentlich nicht gedacht auf Landesebene. Und da müssen sich dann sozusagen diejenigen, die als Zeugen geladen werden auf Bundesebene oder sonst anderweitig mit einbezogen werden sollen, die Frage stellen, wie sie taktisch mit umgehen.
Ach so, ja, also zwei Dinge dazu. Es wäre ja völlig absurd, jetzt einfach mal unterstellt, ist nicht sehr wahrscheinlich, aber jetzt unterstellt, in jedem Bundesland gibt es so einen Untersuchungsausschuss. Ja, wie oft soll denn Herr Drosten da irgendwas sagen oder Herr Wieler? Das kann ja wohl nicht angehen, ne? Dass du, weiß ich nicht, alle Nase lang dann als Zeuge da einbestellt wirst. Und zu dem anderen Punkt, den du gerade gesagt hast, man versucht vielleicht durch die Hintertür da ein anderes Thema mit reinzuziehen. Besteht denn da die Gefahr, dass vielleicht so ein Untersuchungsausschuss auf Landesebene letztlich ein Instrument sein soll? Ob das dann klappt, steht ja wieder auf dem anderen Blatt. Jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, ganz allgemein eine Regierung zu bashen. Ist ist da eine reelle Missbrauchsgefahr? Und gibt es da Möglichkeiten, diesen Missbrauch zu verhindern?
Also das Regierungsbashing ist sozusagen schon strukturell angelegt im Untersuchungsausschuss, da die Opposition, also die Minderheit, ihn einsetzen kann und auch Beweiserhebungen, beispielsweise Zeugenladungen, beschließen beziehungsweise die mit entsprechenden Anträgen Beschluss herbeiführen kann, der positiv zu bescheiden ist. Das heißt, so ein gewisses Regierungsbashing, die Regierungsakteure in den Zeugensitz zu holen und dann auch scharf zu befragen, das gibt's in jedem Untersuchungsausschuss. Das heißt, das wäre zu befürchten oder zu erwarten, je nachdem, wie man's sieht. Es ist aber so, du hattest das am Anfang ja schon angesprochen, es gibt schon Untersuchungsausschüsse, die sich mit dem Thema Corona befassen, beispielsweise in Brandenburg, wo die politischen Mehrheitsverhältnisse das in der Vergangenheit schon zugelassen haben. Und ich glaube, man hat jedenfalls medial nicht ständig wahrgenommen, dass da riesen Eklats stattgefunden haben. Aber das wird man beobachten müssen. Ich glaube, Sachsen und Thüringen sind ja insbesondere gerade unter besonderer Beobachtung.
Vielleicht ist hier aber auch die besondere Situation, auch wenn das gerade auf den oder in den sozialen Medien nicht jeder auf dem Schirm hat. Du kannst ja gar nicht die aktuelle Regierung für die komplette Corona-Zeit bashen. Das geht ja nun nicht, ne? Ich sage einfach nur GroKo. Auch wenn das viele, viele vergessen haben, aber du hast ja zumindest eine Teilschnittmenge. Fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, du hast es auch irgendwie Brandenburg, ne? Ich glaube, Brandenburg ist das einzige Bundesland, das schon durch ist. Und ich habe mal ein bisschen mir die Eckdaten dazu angeguckt, weil man ja so keine Vorstellung hat, welchen Umfang hat das. So, und ich zitiere, ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe das irgendwo in der Ärztezeitung, habe ich das gefunden. Das war irgendwie der erste Treffer. 21 Sitzungen von insgesamt 81 Stunden Dauer. 4.088 Seiten Protokoll, 119 Beweisanträge, Kosten. Wie gesagt, Zitat, keine eigenen Erkenntnisse, 2,5 Millionen Euro und eine Strafanzeige erstattet von der AfD. Die ist aber, glaube ich, auch im Sande verlaufen. Bislang zumindest habe da nichts mehr zu gefunden. Wie bewertest du, wenn du magst, denn diesen Ausschuss in Brandenburg und was hat er wirklich gebracht? Weil ich finde, wenn man jetzt, und ich will jetzt gar nicht von den 4.088 Seiten, aber einfach zeitlicher Umfang, Kosten. Ich will mir gar nicht vorstellen, was an Kosten produziert würde. Würde das jetzt in jedem Bundesland stattfinden?
Ja, also Untersuchungsausschüsse sind zeitintensiv, sind auch, klar, hast du ja gerade vorgestellt, kostenintensiv und insgesamt wahnsinnig umfangreich. Was dann am Ende als Ergebnis überbleibt, sehr gute Frage. Ich habe den Untersuchungsausschuss in Brandenburg ehrlich gesagt nicht verfolgt. Er ist jedenfalls in den Medien, die ich in der Zeit wahrgenommen habe, auch nicht so besonders präsent gewesen. Man hat ab und zu was dazu gelesen, auch Arbeit des Untersuchungsausschusses in Brandenburg abgeschlossen. Ich hatte jetzt aber den Eindruck, ohne sozusagen ganz nah dran zu sein, dass da jetzt nicht die bahnbrechenden Erkenntnisse gewonnen wurden. Ja, ist tatsächlich, also jetzt bei dem Thema Corona vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen muss, kann man denn wirklich neue Erkenntnisse haben? Sind das nicht eigentlich Themen, die währenddessen schon so genau berichtet, untersucht wurden und jetzt eigentlich nur noch einzuwerten sind, beziehungsweise schon in der Vergangenheit auch eingewertet wurden? Was kann da vieles Großes Neues rauskommen? Ich weiß es nicht ganz genau. Es gab zum, ich sag mal, erweiterten Thema Corona in Bayern einen Untersuchungsausschuss, der sich mit den Maskendeals, die insbesondere da in Bayern abgelaufen sind, auseinandergesetzt hat. Der war nach meiner Wahrnehmung medial präsenter. Dieses Maskenthema ist in der Regel in den Anträgen für diese Corona-Untersuchungsausschüsse auch drin, ist dann ein Thema von vielen. In Bayern ist es, glaube ich, nochmal besonders gewesen. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, da könnte vielleicht schon was Neues bei rauskommen durch die Untersuchungsausschüsse, ist sich auszuschließen. Ist aber ein Spezialbereich im Grunde. Und auch aus meiner Wahrnehmung jetzt nicht das, worauf die AfD dann abzielt letztendlich.
Nee, denke ich auch. Aber witzigerweise wäre das so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist ein Thema, ne, Maskendeal, da mal genauer hingucken, was da so gelaufen ist. Das hat für mich eine ganz andere Thematik in sich als generell das Krisenmanagement in der Pandemie. Das hat für mich eine ganz andere Gewichtung, weil da sind im Zweifel wirtschaftliche Eigeninteressen. So, aber jetzt bei der Frage, war ein Lockdown in dieser Länge nötig? War die Maskenpflicht nötig? Abstand? Was weiß ich? Hat für mich persönlich ein ganz anderes Gewicht. Mag der ein oder andere, die ein oder andere anders sehen. Aber das wäre jetzt so mein persönliches Fazit dazu. Jetzt haben wir schon gesagt, es ist völlig, völlig klar, Föderalismus, es hatte ja auch jedes Bundesland eine eigene Corona-Schutzverordnung, wie sie dann im Einzelfall hießen ja auch nicht alle gleich. Deswegen ist es einerseits schon für mich nachvollziehbar, dass ich natürlich auf Landesebene gucken muss. Letzten Endes, weil ich habe in Corona diese ganzen Verordnungen tagtäglich, wenn sie aktualisiert wurden, bei uns auch auf einer Sonderseite eingepflegt und verlinkt, damit jeder in seinem Bundesland Infos hatte. So wahnsinnig weit auseinander war da vieles gar nicht in den einzelnen Bundesländern. Von daher verstehe ich nicht, wenn ich aufarbeiten will, warum mache ich das dann nicht auf Bundesebene unter Einbeziehung der Länder? Ich muss das Ganze ja im Zweifel nicht 1000 Mal wiederholen oder 16. Also warum ist das nicht ein Ansatzpunkt?
Berechtigte Frage. Ich glaube, erstens, warum haben wir es nicht auf Bundesebene? Die politischen Mehrheiten geben das gerade nicht her. Die Regierungsfraktionen, die aktuell an der Regierung sind, wollen das nicht, beziehungsweise haben ja, das hatte ich ja auch schon gesagt, sozusagen Alternativen vorgeschlagen, wie eine Enquete-Kommission, die das möglicherweise auch ganzheitlich anguckt. Und du hattest gerade schon das Thema Föderalismus angesprochen. Das Bundesstaatsprinzip hat tatsächlich auch Begrenzungen. Das heißt, wenn ich Landessachverhalte habe, dann kann ich sie auf Bundesebene nicht untersuchen. Das müssen dann die einzelnen Länder machen. Es gibt natürlich trotzdem, ich sag mal, mittelbare Landesbezüge, die ich auch auf Bundesebene untersuchen darf. Die Grenzen davon sind tatsächlich umstritten. Das ist so Teil des Organstreitsverfahrens, was in Bezug auf den Warburg-Untersuchungsausschuss gerade beim Bundesverfassungsgericht liegt. Ich denke aber, wenn man es sozusagen mal ganzheitlich angucken möchte, und dann bräuchte man ein anderes Instrument, wie vielleicht so eine Enquete-Kommission oder sowas Atypisches, dass Bund und Länder sich zusammensetzen und sagen, wie können wir eigentlich insgesamt strukturell das für die Zukunft besser machen? Ich glaube, das wäre sehr sachgerecht, wenn man sowas hätte, als dass jetzt in jedem Bundesland 16 Mal untersucht wird, was im jeweiligen Bundesland mit Bezügen zur Bundesebene falsch gelaufen ist. Ehrlich gesagt, da kommen wir wieder so ein bisschen zum Anfang und zu dem Oberthema, was du angesprochen hast. Es ist eben ein politisches Mittel und die AfD insbesondere hat schon seit längerer Zeit gesagt, wir wollen dieses Thema, und zwar im Sinne einer Abrechnung, meine ich, in die Vergangenheit untersuchen und im Grunde das Thema skandalisieren. Ob das richtig oder falsch ist, mag jeder für sich beurteilen. Ich denke, so eine Enquete-Kommission würde uns allen helfen, für eine zukünftige Pandemie, die du ja angesprochen hast, irgendwann bestimmt nochmal kommen wird, besser vorbereitet zu sein. Das heißt, dieses Anliegen zu gucken, was können wir eigentlich in der Zukunft besser machen, das sollten wir eigentlich alle haben.
Ja, perfekt. Das ist doch eigentlich das ultimative Fazit, Max. Ich würde einfach sagen, wir halten das fest. Wir beide wünschen uns eher eine konstruktive Aufarbeitung mit Blick auf die Zukunft, damit wir das nächste Mal einfach besser aufgestellt sind. Vielleicht hört ja jemand, der da was zu sagen hat, in Berlin zu und bringt das nochmal als Vorschlag. Hätte mir sehr viel besser gefallen, weil das ist das, was mich als mögliche Betroffene, wenn ich denn sowas nochmal durchleben muss, das ist das, was mir was bringen wird. Nämlich, dass das nächste Mal alle ganz genau wissen von Anfang an, was ist zu tun, wie gehe ich mit so einer Krise um, was ist in der Pandemie Schritt für Schritt einfach zu tun, damit wir nicht wieder rumrennen müssen und müssen in der Apotheke in Brotzeittüten verpackte OP-Masken kaufen.
Ich kann mich auch noch daran erinnern.
Und ich kann mich noch erinnern, wie lang ich von Apotheke zu Apotheke gerannt. Und dann, die waren wirklich wie, ich meine, ich bin ja alt, ne? Wie in den Brotzeittüten in der Schule früher, ne? Diese so aus Butterbrotpapier. Da konntest du dann 5 OP-Masken. An FFP2 war gar nicht zu denken. Desinfektionsmittel gab es auch nicht. Da haben die Apotheken ja dann angefangen selbst.
Keine Nudeln und kein Toilettenpapier. Erinnerst du dich daran noch?
Auch daran erinnere ich mich. Und eine gute Sache gab es in der Pandemie. Ich konnte endlich unter Beweis stellen, dass Pizza Hawaii echt eine miese Idee ist. Weil das war die einzige Pizza, die es noch gab. Ja, ich kann mich an vieles noch erinnern. Ich bin heilfroh, dass wir gut durchgekommen sind. Und ich bin ganz ehrlich, vielleicht bin ich da entspannt. Ich fand das alles nicht wahnsinnig schlimm. Ich habe auch die Maske nicht als Maulkorb empfunden. Ich war froh, als ich endlich welche erwerben konnte. Richtige FFP2 war ich ziemlich dankbar. Und das Einzige, was mir wirklich auf den Keks, richtig hart auf den Keks gegangen ist in der Pandemie, wir hatten schon einen Hochzeitstermin und es durfte die Familie nicht mit ins Standesamt. Das fand ich ziemlich blöd. Heute können wir auch drüber lachen. Wir haben Hochzeitsfotos mit Maske. Hm? Auch nicht so schlecht. Und das Allerschlimmste fand ich die Demos jeden Montag, die unter meinem Fenster immer mit Boomboxen stattfanden, während ich noch gearbeitet habe. Das ging mir am meisten auf den Keks. Also Fazit, wir beide wünschen uns einen konstruktiven Umgang, damit wir für die Zukunft alle was davon haben. Ich finde es ein super, super spannendes Thema. Ich werde es weiter verfolgen und noch ein paar Hinweise an euch Lauscher, damit ihr das auch weiter verfolgen könnt. Für tagesaktuelle Infos besucht uns mal auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und dann verpasst ihr auch solche wichtigen Themen nicht. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen, Brack-Magazin. Beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen. Ich habe euch da ganz viel zusammengestellt. Lieber Max, tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns alle ein bisschen schlauer zu machen. Denn jetzt können wir mit Sicherheit das ein oder andere, was wir online lesen, so ein bisschen besser einordnen. Und verhaftet habe ich dich schon. Wir machen irgendwann, vielleicht im nächsten Jahr, nochmal eine ganz ausführliche Episode zu allen anderen Untersuchungsausschüssen. Da gibt's ja noch so einiges zu beschnacken. Ich danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank, liebe Steffi, dass ich bei dir sein durfte. Das hat viel Spaß gemacht und ja, bin sehr gespannt. Ciao.
Tschüss.